Heute zum Pfingstfest. Der bekannte Text aus dem Propheten Joel. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Joel Kapitel 3. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, um Joel zu finden. Das sind nämlich nur in meiner Bibel nur 4 Seiten. Und die musst du jetzt finden. Das ist zum Ende des Alten Testaments. Einer der kleinen Propheten, sogenannten Kleinpropheten, eben aufgrund der Kürze des Textes. Lasst uns aufstehen und den Text hören. Joel Kapitel 3, Vers 1 und 2. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Amen. Nehmt gerne Platz. Als Gott durch den Propheten Joel diese Worte seinem Volk übermitteln ließ, herrschte eine dunkle Zeit in Israel. Wer das Buch kennt, der weiß, worum es in den ersten Kapiteln geht, nämlich eine Heuschreckenplage riesigen Ausmaßes hatte das Land erfasst. Und diese Tiere haben die gesamte Ernte vernichtet. Hunger und Elend und Verzweiflung kehrte in die Häuser ein. Es heißt in Kapitel 1, Vers 7, meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl gefressen. Sogar die Rinde hat es vollständig abgeschält und weggeworfen. So stark war die Verwüstung durch diese Heuschrecken. Der Prophet Joel sah das und das damit verbundene Elend. Und er sah darin nicht allein eine Naturkatastrophe, sondern das Reden Gottes. Er sah es als ein Gericht Gottes am Haus Gottes an. Denn Israel kehrte sich fremden Göttern zu und Joel sagt, schaut mal, das ist die Reaktion eures lebendigen Gottes. Wenn ihr anderen Göttern folgt, Götzen anbetet, dann wird das Gericht über euch kommen. Also rief der Prophet Joel zur Umkehr und Buße auf. Er hat gesagt, hey, nehmt das Signal wahr. Aber hört auch dies, Joel 2, Vers 12 und 13. Doch auch jetzt noch, sagte Joel, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade, und das Übel reut ihn. Nach dieser aufrichtigen Buße, die das Volk Gottes tun sollte, hat Gott verheißen, Israel dann wieder zu segnen. Und all ihre Verluste, die sie durch diese Heuschreckenplage erlitten haben, wieder auszugleichen. Er sagt in Kapitel 2, Vers 25 und folgende, und ich werde euch die Jahre zurückerstatten. Das ist ein schöner Vers, wenn wir auch auf unser elendes Leben sehen und durch das auf das blicken, was die Sünde kaputt gemacht hat und wie viel Leid und Elend wir über uns selbst und unser Haus gebracht haben und wir dann mit Buße wieder zu unserem Herrn Jesus Christus zurückkommen, dann gilt diese Verheißung auch dir. Ich werde dir die Jahre, die verloren gegangen sind, wieder zurückerstatten. Halleluja. welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst, und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Was für eine Rettungsbotschaft inmitten des Gerichtes Gottes, das er verübt. Und wir wissen aus dem Propheten Joel, dass dann damit verbunden auch die Botschaft steht, dass ein noch schrecklicher Tag des Herrn auf alle von uns wartet. Im Vergleich dazu ist die Heuschreckenplage, die über das Land damals kam, gar nichts. Und deswegen erschallt der Ruf zur Buße und zur Umkehr durch das Evangelium von Jesus Christus auch heute von den Kanzeln dieser Welt, auf das Menschen erkennen, es gibt Hoffnung inmitten des Gerichtes und des auch mich erwartenden Gerichtes. Wenn du also von deinen Sünden umkehrst, wenn du dein Herz, wie Joel es hier ausdrückt, zerreißt, nicht allein die Kleider als Zeichen äußerer Buße, sondern in deinem Inneren erkennst, ich brauche Vergebung meiner Schuld, sonst werde ich im Gericht Gottes elendig zugrunde gehen. Dann gilt der Ruf und die Verheißung Gottes auch für dich. Wenn du dich zu Jesus Christus wendest, dann wirst du gesegnet sein. Dann wird deiner Seele Heilung widerfahren. Deine Schuld wird vergeben. Du wirst wieder hergestellt. Deine Seele wird gesättigt. Du wirst nicht zu Schanden werden. Und Gott wird sogar, wie es hier heißt, in unserer Mitte wohnen. Was Größeres gibt's ja gar nicht. Aber diese Segensverheißung, die der Prophet hier jetzt in den Raum stellt, ist nicht alles, was Gott für seine Kinder vorbereitet hat. Mitten rein kommt jetzt unser Predigttext. Und nach diesem wird es geschehen, sagt Gott, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Diese Verheißungsworte sind dann tatsächlich einige hundert Jahre später in Erfüllung gegangen. Es war Pfingsten, das erste Pfingstfest nach Himmelfahrt. Die Jünger waren versammelt und sie warteten auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Und tatsächlich, der Heilige Geist fiel auf sie. Und sie fingen an, wie die Apostelgeschichte berichtet, in anderen Sprachen zu reden. Und die Pilger, die zu dem Pfingstfest aus aller Welt nach Jerusalem kamen, hörten plötzlich ihre eigene Sprache. Sie waren erstaunt und sie sagten, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Andere aber spotteten und sagten, die sind voll süßen Weins. Daraufhin stand Petrus auf, nachdem eine riesige Volksmenge zusammenkam, weil dies ein außergewöhnliches Wunder oder Zeichen war, was sie dort gerade sahen. 120 plus in anderen Sprachen reden. Ich höre mich und ich erkenne meine eigene Muttersprache. Sind die betrunken? Petrus steht auf und erklärt, nein, diese sind nicht berauscht. Apostelgeschichte 2. Wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, es ist morgens. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann zitiert er unseren Text. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und so weiter. Mit anderen Worten, die Verheißung damals im Propheten Joel wurde erfüllt zu Pfingsten in der ersten Gemeinde. Diese Prophezeiung, unser heutiger Predigttext, den wollen wir uns jetzt etwas genauer ansehen und versuchen, ihn zu verstehen. Mit Hilfe von drei Punkten. Nämlich erstens das Hoffen auf den Geist, zweitens die Ausgießung des Geistes und drittens die Auswirkung des Geistes. Erstens das Hoffen auf den Heiligen Geist. Diese Verheißung, die Gott durch den Propheten Joel Israel zugestellt hat, war in den Zeiten damals vollkommen ungewöhnlich. Sowas hat die Welt nicht gesehen, wovon Gott durch Joel sprach. Das kannten sie nicht. Denn damals war der Heilige Geist nicht allen Gläubigen so gegeben, wie er der Gemeinde heute gegeben ist. Ohne Zweifel. Gott war immer mit seinem Volk. Amen. Absolut. War er mit ihnen, als sie damals das Passahlamm schlachteten und der Würgeengel vorbeiging und sie verschont wurden? 100%. War er mit ihnen durch das Rote Meer? Absolut. Ging er mit ihnen durch die Feuer- und Wolkensäule? Halleluja, Amen. Gott war mit seinem Volk. Doch sein Geist kam nicht auf sie alle und wohnte nicht in ihnen allen, so wie es in der neutestamentlichen Zeit nach Pfingsten der Fall ist. Sonst würde der Prophet Joel und auch Petrus in seiner Pfingstpredigt nicht bestätigen, dass das, was ihr jetzt seht, die Erfüllung dieser Prophetie ist, nämlich, dass ich ausgießen werde meinen Geist auf alles Fleisch. Nein, es gab punktuell Menschen, die besonders mit dem Geist Gottes angetan waren, die Gott zu bestimmten Diensten ausgesondert und auch vorbereitet hat. Josef zum Beispiel. Als der vorausging nach Ägypten, mit der Absicht Gottes, dass die Familie nicht verhungert und Israel überlebt. Der Pharao sagte über Josef, Zitat, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Er hatte Fähigkeiten, Träume zu deuten, aufgrund der Tatsache, dass der Heilige Geist besonders in dem Leben von Josef wirksam war. Es war so ein Highlight in der alttestamentlichen Geschichte. Andere Personen finden wir auch. Josua zum Beispiel, in besonderer Weise vom Geist ausgerüstet. Gott sagte zu Mose, nimm dir Josua, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Othniel, Gideon, Jephtha, Simson, Saul, David und andere gehörten auch zu diesen besonders zugerüsteten Menschen. Es waren Einzelne, die Gott zu bestimmten Aufgaben mit einer besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet hat. Weil der Heilige Geist im Alten Testament nicht ein allgemeines Geschenk in diesem Sinn an alle Kinder Gottes war, deswegen seufzte Mose eines Tages, könnt ihr gerne nachlesen, 4. Mose 11, interessante Geschichte. Er seufzte folgendes, er klagte, ach, sagte er, ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie, also auf das Volk, wir können sagen, auf alle, legen würde. Das war sein Herzenswunsch, dass es nicht nur auf Einzelnen der Fall ist, sondern dass alle erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und in dieses Verlangen nach der Ausgießung des Geistes auf alles Volk spricht Gott durch den Propheten Joel nun hinein und er sagt, hör mal, ich werde es tun. Ich werde es tun. Bisher hier im Buch Joel hatte er den Israeliten durch materiellen Segen und durch nationale Sicherheit und Wiederherstellung der verlorenen Jahre Segen zugesprochen. Doch was nützt dies alles, wenn ihnen nicht auch geistlicher Segen zuteil wird? Das ist ja, was Jesus auch gesagt hat. Wenn ihr das Buch Joel lest, Gott verspricht hier, dass er sie wirklich auch wiederherstellt nach dieser katastrophalen Plage. Aber was nützt es, wenn der Weinstock wieder wächst und mein Haus wieder repariert ist? Was nützt es mir, wenn mein Herz verdorrt? Hat Jesus schon gesagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nehme doch Schaden an seiner Seele? Aber jetzt kommt hier die Verheißung und sagt Gott, pass auf, ich stelle nicht nur wieder her, was euch durch die Plage, durch die Heuschrecken verloren gegangen ist und die verlorenen Jahre, die der Fresser gefressen hat, sondern ich will euch noch mehr geben. Ich will euch einen geistlichen Segen geben, den die Welt bis dato noch nicht erlebt hat. Ich werde meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen, auf alle meine Kinder. Preis dem Herrn. Es werden alle sein, alle aus dem Volk, alle Gläubigen, nicht nur ein paar wenige. Sie werden wohl unterschiedliche Aufgaben und Gaben haben, denn wie der Text sagt, einige werden prophezeien, einige werden Träume träumen, andere werden Visionen bekommen. Aber es werden sein Männer und es werden sein Frauen, es werden sein Alte und es werden sein Junge, es werden sein Herren und es werden sein Sklaven, es werden sein Mägde und es werden sein Knechte. Sie alle werden mit dem Geist Gottes erfüllt werden, um die Arbeit im Reich Gottes zu verrichten. Gott war dabei, sich eine Armee von Menschen zuzubereiten, die für ihn zur Verherrlichung seines Namens und zum Bau seines Reiches ausgesendet werden. Nicht nur Einzelne, sondern alle. Mit anderen Worten, Kinder Gottes, egal aus welcher Schicht und welchem Geschlecht, sollen mit dem Heiligen Geist getränkt werden. Was für eine Verheißung, ihr Lieben. Was für eine Verheißung. Die Hoffnung, die Mose auf die Ausgießung des Geistes hatte, sollte sich erfüllen. Und dann kam Pfingsten, der Tag, an dem es geschah. Die Prophezeiung wurde tatsächlich wahr. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Was daraus deutlich wird, ihr Lieben, was du auch persönlich für dich als Ermutigung mitnehmen darfst, du, wenn du denn ein Kind Gottes bist, bist eingeschlossen. Auch du bist Empfänger des Geistes Gottes. Wer lebendigen Glauben hat, den Heiligen Geist in seinem Herzen hat, der hat ihn von Gott geschenkt bekommen. Und ein anderes ist, du kannst Gott beim Wort nehmen. Wie viele hundert Jahre zuvor hat er das irgendeinem Propheten, Joel, irgendwo im Nahen Osten, ins Herz gegeben zu sagen, als Botschaft für sein Volk? Er hat sein Wort nicht vergessen. In all den Höhen und Tiefen, die danach kamen, all den Auf und Abs, in all den Segenszeiten, in all den Zeiten des Abfalls, Gott hat sich an sein Wort gebunden. Er hat gesagt, ich habe es gesagt und weil ich es gesagt habe, werde ich es tun. Und als Pfingsten kam, tat er es. Und so darfst du dich auch auf sein Wort verlassen. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Er tut, was er sagt. Und darin unterscheidet er sich ziemlich stark von uns. Weil wir oft nicht tun, was wir sagen. Aber auf ihn kannst du dich verlassen. Halleluja. Amen. Amen. Zweitens, die Ausgießung des Geistes. Das ist jetzt die Frage, was bedeutet es denn, wenn es hier jetzt heißt, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Ich möchte versuchen, es mit dem Bild eines Sees zu erklären. Wir alle wissen, es besteht ein Riesenunterschied, ob du an einem schwülheißen Sommertag von Ferne einen angenehm kühlen, erfrischenden See siehst oder aber, ob du in diesem See wirklich baden gehst. Ja? Ja. Das eine ist, ich habe das Verlangen, mich abzukühlen. Ich sehe den See, ich erkenne ihn als See und ich weiß auch um seine Vorzüge als See in meiner jetzt elenden Schwitzerei. Aber es ist was komplett anderes, wenn ich in den See hineingehe. Kennt ihr das so, dieses, aber schön langsam, immer kalt machen, nicht, dass es einen Herzinfarkt gibt, immer linkes, rechtes Bein zuerst, linkes und so weiter. Ihr wisst, nicht reinspringen, dann kriegt ihr einen Herzschlag. Hat mein Vater mir immer beigebracht. Es scheint zu funktionieren, er lebt immer noch. Aber dieses, ihr wisst, diese Kühle, wie schön ist es, in diesen See einzutauchen. Und ich sage jetzt mal, so ist es auch mit Gott. Es ist eine Sache, ihn aus einer gewissen Entfernung zu bestaunen. Es ist eine Sache, ihn zu sehen und von Ferne zu sehen, wie groß er ist und wie herrlich er ist und wie schön er ist. Aber es ist was ganz anderes, in seine Gegenwart einzutauchen, umgeben zu sein von ihm, in ihm zu baden, in ihm zu schwimmen. Die umfassende Ausgießung des Heiligen Geistes, wie hier in Joel vorhergesagt und in der Pfingstgeschichte vollzogen, ist im Bild gesprochen, das Eintauchen in die Gegenwart Gottes. Dies sollte Joel seinen Landsleuten kommunizieren. Hört, Volk Israel, noch sind es punktuelle Erfüllungen einiger Männer und Frauen. Noch seht ihr die Herrlichkeit Gottes aus einer gewissen Distanz. Doch ich sage euch, der Tag kommt, an dem ihr alle durchtränkt werdet mit der Gegenwart Gottes, mit dem Heiligen Geist. Israel sollte auf eine unmissverständliche Flut der Gegenwart Gottes warten. Das war's. Was geschieht bei so einer Ausgießung des Geistes? Wenn Gott das tut, wenn Gott dich erstmalig mit seinem Geist tauft bei deiner Wiedergeburt, oder wenn er es im Laufe deines Christenlebens immer wieder tut in Form von neuen Erfüllungen, dann nähert Gott sich dir. Darauf kommt es an. Er nähert sich dir auf eine Art und Weise, in der du seine Offenbarung, ihn als Gott, mehr erkennst und erfährst als vorher. Das ist das Ziel seines Geistes, dir zu geben, auf dass sein Name, seine Herrlichkeit, seine Größe in dir größer wird und du ihn noch mehr anbetest. Er will als Gott erkannt werden, nicht als ein übersinnliches Phänomen oder eine unbeschreibliche Fantasie. Wenn er sich durch seinen Geist über uns ergießt, dann erweckt er in uns ein Bild, eine Vorstellung, eine klarere Sicht von seiner Schönheit, von seiner Macht, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Wahrheit, von seiner Heiligkeit, von seiner Größe. Dann erweckt er in uns, in dir, ein neues Empfinden einer größeren Zuneigung zu ihm. Brauchen wir das? Eine größere Zuneigung, ein neues Bewegtsein von unserem Herrn. Es ist undenkbar, dass ein Mensch vom Heiligen Geist durchtränkt wird. Er in dem See, wenn wir im Bild bleiben, des Heiligen Geistes, der Gegenwart Gottes badet und er bleibt derselbe. Du kommst aus dem kühlen Gebirgssee nicht so raus, wie du reingegangen bist, oder? Du bist erfrischt. Du bist neu mit Energie versorgt. Und deswegen, wenn du also heute Morgen von der Schönheit Gottes und seiner Herrlichkeit nicht angerührt bist, dann bitte ihn, dass du Joel 3 ganz neu erfährst. Bitte darum, dass du ihn nicht wie den See von der Ferne begutachtest und betrachtest oder dass du schaust, was er im Leben anderer getan hat und gerade tut. Begnüge dich nicht damit, sondern bitte ihn um ein neues Eintauchen in seine Gegenwart. Frage ihn nach einer neuen Erfüllung und Ausgießung des Heiligen Geistes in dein Herz. Richte den Blick auf Gott. Schau zu deinem Retter, den Retter deiner Seele, und bitte ihn neu, dass du in seine Gegenwart eintauchst. Und vergiss nicht, auf sein Wort ist Verlass. Eben hast du noch Amen gesagt. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, auch über dich. Denn diese Erfahrung Gottes ist nicht einer geistlichen Elite vorbehalten. Der Geist wird auf alles Fleisch ausgegossen, egal ob Mann, Frau, alt, jung, Knecht, Magd. Diese Verheißung gilt dir. Also kehre heute Morgen dein Herz zu Gott und sage: Herr, lass mich heute neu, ganz, ganz neu, Pfingsten erleben. Pfingsten erleben. Drittens, die Auswirkung des Geistes jetzt. Das war eben die Ausgießung, jetzt kommt die Auswirkung. Was geschieht denn jetzt, wenn Joel 3 Erfüllung findet? Unser Text sagt es uns, Vers 1. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Also, nochmal, sie werden Träume haben. Sie werden Gesichte, das sind Visionen, haben. Und sie werden Weissagen, das ist Prophezeien. Also, auf die der Geist Gottes kommt, solche werden Träumer. Träumen. Steht das da? Ja. Wovon ein Mensch träumt, ist Zeichen, wovon seine Gedanken und sein Leben und sein Tag und die Dinge, mit denen er sich gefüllt hat, erfüllt sind. Im Traum verarbeiten wir Erlebnisse. Und so sind gesegnete geistliche Träume Ergebnis eines Herzens, das den Tag über von Gott und seinem Geist gesättigt ist. Je mehr du in ihm badest, desto mehr wird er auch Thema deiner Träume sein. Wenn der Geist Gottes uns neu erfüllt, dann sind wir von ihm faszinierter als zuvor. Sein Wort, sein Wesen, seine Liebe erfüllt uns. Wir nehmen es mit in den Schlaf Und wir träumen Gutes, Gott Gesegnetes. Sie werden Gesichter sehen. Das sind Visionen. Das sind Dinge, die vor dem inneren Auge auftauchen. Wenn du zum Beispiel spazieren gehst. Welche Gedanken, welchen Lauf nehmen deine Gedanken? Wenn du dich abends ins Bett legst, worüber sinnst du nach? Wenn du in der Mittagspause dein Sandwich auf der Bank gegessen hast und noch 10 Minuten ein bisschen entspannst, um wieder dann ins Büro zurückzukehren, woran denkst du dann? Was sich in solchen Situationen in unseren Gedanken abspielt, zeigt, ob wir von Gott durchdrungen sind. Es ist ein Gradmesser von unserem Bad in der Gegenwart des Herrn. Sie werden weissagen, das heißt prophezeien. Dabei sollten wir nicht in erster Linie an Zukunftsvorhersagen denken. Obgleich Gott dies hier und dort in der Bibel geschenkt hat. Wir sollten auch nicht an ein besonderes Prophetenamt denken. Wenn der Geist kommt, dann sind wir alle Propheten per Amt. Das ist hier nicht gemeint. Denn Prophetie ist vor allem die großartigen Dinge Gottes, die er dir gezeigt hat. Das ist Prophetie vor allem. Die großartigen Dinge Gottes, die er dir gezeigt hat, in Worte zu fassen, damit Menschen, 1. Korinther 14, erbaut, ermahnt und getröstet werden. Wenn Gott sich in dem Herzen eines Menschen ergießt, wird das Innenleben, das Herz und der Geist so von Gott erfüllt, und weil der Mund das Druckventil des Innenlebens ist, prophezeit der Mund, er spricht davon, was ich innen erlebt habe. Und dann kommt das raus, was Gott durch seinen Geist in dir hineingelebt hat. Der Prophet Joel also sehnte nicht den Tag herbei, an dem alle Gläubigen in der Lage sind, die Zukunft vorherzusagen. Das ist nicht gemeint. Wenn dem so wäre, dann wäre die Verheißung Gottes nie erfüllt worden. Denn diesen Tag gab es auch zu fix nicht. Es war nicht so, dass plötzlich alle die Zukunft vorhersagten. Sondern was passierte? Sie sprachen freimütig vom Evangelium Jesu Christi. Nein, Joel sehnte sich vielmehr nach dem Tag, an dem Männer und Frauen so mit Gott und seinem Geist getränkt sind, dass sie über ihn am Tag nachsinnen, des Nachts von ihm träumen und beständig von ihm und über ihn sprechen. Das ist die Verheißung. Und so genau war es zu Pfingsten. Genau so war es zu Pfingsten. Was sagten denn die Parther, Meder, Elamiter, die aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus, aus Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und die Römer, Juden, Proselyten, Kreter und Araber, die waren alle da, als das geschah. Was sagten sie? Wir hören sie, also die, die gerade getränkt waren im Geist. Wir hören sie in unseren Sprachen, was denn? Die großen Taten Gottes verkündigen. Die großen Taten Gottes verkündigen. Dazu ist der Heilige Geist gesandt, dass wir so erfüllt sind, dass unser Inneres übersprudelt, dass wir träumen, dass wir denken und dass wir reden von den großen Taten Gottes, die er in Jesus Christus an uns getan hat. Halleluja. Das ist die Botschaft, die sich dann auf den Weg machte, unaufhaltsam von diesen 120 in alle Welt, sodass wir heute eine Schaltung nach Dnipro und einen Bericht aus Myanmar haben. Und sogar wir in Good Old Germany sind auch von diesem Evangelium erfasst worden. Ja, wir sehen es im Neuen Testament, wie die Gläubigen plötzlich anfingen, freimütig Jesus zu verkündigen. Inmitten größter Verfolgung. Wir sehen dann ein paar Seiten später Petrus vor dem Hohen Rat, erfüllt vom Geist, verteidigt, ermutigt den Glauben. Wir sehen ein paar Kapitel später die Gemeinde, die sich zum Gebet versammelt hat, nachdem Petrus aus dem Gefängnis entlassen wurde und Johannes. Und als sie gebetet hatten, heißt es, erbebte die Städte wiederum, das war schon nach Pfingsten, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist wiederum nochmal erfüllt. Und was passierte? Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das war Prophetie. Stephanus wurde bei seiner Steinigung mit dem Geist erfüllt. Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Er badete inmitten der Gefahr und seines nahenden Todes im See der Gegenwart Gottes. Und weil er so erfüllt war durch den Heiligen Geist von der Gegenwart und Realität und Präsenz Gottes, sprach er: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Aber er badete in der Gegenwart Gottes. Auch Paulus, Barnabas, vom Geist erfüllt, verkündigten das Evangelium. Das bedeutet also, dass alle Prophezeien, wie Joel es vorhergesagt hat, bedeutet, dass die Wahrheit Gottes über den Herrn Jesus Christus von der ganzen Gemeinde erlebt, erfahren und vor allem verkündigt wird. Das ist auch, was Jesus sagte, dass dies das Werk des Geistes sein soll. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, sagt Jesus. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, sagt er. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das ist die Auswirkung des Heiligen Geistes. Zum Schluss. Als Petrus damals, nachdem Gott seine Verheißung erfüllt hat, vor den tausenden Menschen stand und er selbst noch erfüllt und badend, würde ich sagen, im Geist, durchtränkt vom Geist, dann aufsteht und diese berühmte Pfingstpredigt hält. Und er den Leuten erzählt, dass dies die Erfüllung der Prophezeiung durch den Propheten Joel ist. Und ihnen erklärt, dass Jesus Christus für ihre Sünden gekommen ist. Dass sie es waren, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Und er ihnen das Evangelium von Jesus Christus und den Heilsplan Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigte. Da fing dann der Geist in den Herzen der Zuhörer an zu wirken. Und hier und da passierte das, was die Jünger zuvor zu Pfingsten erlebt haben. Es war am Ende nicht die Überredungskunst dessen, der da vorne stand, sondern es war die Kraftwirkung des Geistes, der unter den Zuhörern hier, da, da, hier, da plötzlich neues Leben schaffte. Der Geist durch Tote wurde plötzlich durch den Geist lebendig gemacht. Glauben kam in sein Herz. Fragen kamen auf, was heißt das alles? Es drang ihnen, so heißt es drang ihnen durchs Herz. Das war das Wirken des Geistes, desselben Geistes. Es drang ihnen durchs Herz, sie taten Buße, nachdem sie gefragt haben, was sollen wir tun? Petrus sagt, tut Buße. Und sie ließen sich taufen, 3000 an der Zahl. Und von dem Moment an strömten Männer und Frauen, Herren und Knechte, Alte und Junge, in aller Welt zusammen, beugten ihre Knie und nahmen Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland an. Denn der Heilige Geist war nun auf alles Fleisch, also auf alle Gläubigen ausgegossen. Sie badeten im See des Geistes und erlebten immer wieder neue Erfüllungen mit dem Heiligen Geist. Dies bewirkte stets Sündenerkenntnis, immer wieder Sündenerkenntnis. Hier auch bei Joel, kehrt um, tut Buße und in Verbindung damit sende ich euch die Kraft. Sündenerkenntnis bewirkt der Heilige Geist, Buße, neue Hingabe, Mut zum Zeugnis, Mut zur Verkündigung. Sie träumten von, sie sangen über, sie dachten an Jesus Christus und sie predigten sein Wort. Dieses Feuer des Heiligen Geistes hat seitdem niemals aufgehört zu brennen. Es brennt und es brennt und es brennt und es wird weiter brennen. Und möge es in unseren Herzen brennen. Und das ist die Frage jetzt. Damit schließe ich. Brennt dieses Feuer auch in deinem Herzen? Hast du Jesus, den Sohn Gottes, dein Leben anvertraut? Hast du diese Buße erlebt über deine Schuld? Gab es jemals einen Moment in deinem Leben, in dem du auf die Knie gegangen bist, kapituliert hast und gesagt hast, Gott, ich brauche dich. Sei mir, Sünder, gnädig. Willst du nicht heute Morgen diesen Schritt gehen? Willst du nicht heute Morgen sagen, Herr, ich brauche dich. Vergib mir. Mach mich neu. Lass mich Pfingsten erleben. Komm mit deinem Geist. Und was ist mit dir, der du schon lange mit Jesus unterwegs bist? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Brennt das Feuer des Geistes noch in dir? Oder ist es inzwischen zu einem Flämmchen verkommen, das mehr flackert als scheint? Hat die Welt nach all den Jahren dich eingeholt? Haben die Sorgen des Lebens, deine familiären Nöte, berufliche Enttäuschungen, die Flamme fast zum Erlöschen gebracht? Hat dich die Beschäftigung des Alltags ans trockene Land getrieben und nun schaust du nur noch von der Ferne die Schönheit Gottes. Du lebst in Erinnerung alter Tage, als du im See der Gegenwart Gottes badetest. Doch heute, so scheint es, sind es die anderen, die darin schwimmen und du stehst daneben. Irgendwie hast du das Gefühl, bist du raus aus der Nummer. Aber zugleich spürst du, da ist aber doch auch eine Sehnsucht. Herr, ich will zurück in deine Gegenwart. Wie es einmal war, als du mich anfangs erfasstest. Heute Morgen ist der Moment zur Umkehr. Willst du den Herrn nicht bitten, seinen Geist noch einmal und wieder neu über dir auszugießen? Möchtest du nicht sagen, Herr, du hast es doch durch den Propheten Joel verheißen. Du willst und du wirst deinen Geist auf alles Fleisch ausgießen, dann doch auch auf mich, der ich so oft versagt habe. Bete zu ihm, Herr, bitte, bitte, tu es. Und sein Wort sagt, er wird es tun. Und er wird es gerne tun. Amen.